Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Hallo und herzlich willkommen bei Wellenbrecher mit mir, Annabelle.
Und mit mir, Eva. Herzlich willkommen bei der zweiten Folge unseres neuen Podcasts zur UN-Ozeandekade. Danke, dass ihr unsere erste Folge gehört habt und auch danke schon für erstes Feedback. Ich freue mich, hier wieder zusammen mit Annabelle zu sitzen und auch einem Gast, den wir gleich vorstellen wollen. Nach der letzten Folge haben wir das Feedback bekommen, dass wir sehr viel über die Ziele der UN-Ozeandekade geredet haben. Und da haben wir uns überlegt, dass wir heute ein bisschen intensiver vielleicht über die einzelnen Ziele sprechen mit unserem Gast zusammen. Das wollen wir dann in Angriff nehmen, schon mal als kleiner Teaser. Unser heutiger Gast ist Dr. Werner Ekau. Er hat Biologie in Bochum studiert und Hydrobiologie und Fischereiwissenschaften an der Uni Hamburg. Dann hat er seinen PhD an der Uni Kiel in Fisheries Biology gemacht und war dann Postdoc am Alfred-Wegener-Institut. Er leitete das deutsche Zentrum des International Ocean Institutes seit seiner Gründung im Jahr 2002 und ist jetzt auch Mitglied im Aufsichtsrat des International Ocean Institutes. Und bis zum Jahr 2022 war er langjährig als Wissenschaftler am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung tätig. Und im Jahr 2022 ging er dann in den Ruhestand. Und die Forschungsschwerpunkte waren unter anderem marine Ökologie, Fischereiwissenschaften, Fischereibiologie, Ökologie tropischer Ökosysteme, Wachstum und Populationsdynamik und Fischwanderung in Küstengebieten. Da werden wir sicher heute vielleicht auch das ein oder andere von hören, wenn wir über die Ziele reden. Und außerdem war er in dem ersten deutschen Ozeandekadenkomitee von 2021 bis 2023, beziehungsweise seit 2024 gibt es dann ja das zweite deutsche Ozeandekadenkomitee. Ja, moin Werner, herzlich willkommen bei Wellenbrecher. Wir freuen uns, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank erstmal auch. Herzlich willkommen an die eventuellen Zuhörer. Und ja.
Wir dachten, wir starten mal mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Und zwar, wie geht es den Ozeanen? Wie geht es unserem Meer?
Ja, das ist, ich als Naturwissenschaftler ist man eigentlich damit vertraut, dass die Welt eben nicht aus Schwarz und Weiß besteht, sondern aus einer unendlich großen Zahl von Grautönen. Das heißt also, es geht dem Ozean auf der einen Seite wirklich nicht sehr gut, aber es sind auf der anderen Seite auch durchaus, man kann jetzt also nicht sagen, dass er komplett vor dem Aus steht. Also es ist, man muss da wirklich in die Einzelheiten, in die einzelnen Themen reingehen. Es ist mal so und mal so. Er ist, aber was ich vielleicht sagen kann, er ist wirklich an der Grenze der Belastbarkeit, glaube ich. Und vielleicht in einigen Bereichen auch darüber hinaus eben. Und das ist etwas, was uns wirklich beschäftigt. Wir wollen ja den Ozean irgendwie nutzen. Wir müssen ihn sogar nutzen, aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir ihn wirklich weiterhin langfristig nutzen können zum Wohle der Menschheit. Und das ist auch ein großes Ziel der Ozeandekade. Nennt sich zwar Ozeandekade, heißt aber eigentlich ja Dekade zur Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung, wenn man es jetzt mal so übersetzt. Und das ist im Prinzip unser Anliegen, auch von Seiten der Wissenschaft. Und da versuchen wir auch alle anderen, wie nennt man das heute so schön, Stakeholder, mit einzubeziehen, ob das die Wirtschaft ist, die Gesellschaft. Es ist wirklich eine Gesamtaufgabe. Und die Wissenschaft sollte oder hat sich eben zur Aufgabe gestellt oder hat zur Aufgabe, hier Grundlagen zu geben, Lösungen vielleicht anzubieten. Dann muss die Politik mit ins Spiel kommen, damit die Sachen auch umgesetzt werden. Also ja, es geht dem Meer nicht gut, aber es ist auch nicht jetzt todkrank. Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber es ist eben wirklich in einem sehr schwierigen Zustand.
So, dass man sich Sorgen machen muss. Das ist ja das, worüber wir auch schon gesprochen haben. Und ist das auch der Grund, warum du Meeresbiologe geworden bist? Oder wie kam es dazu, dass du dich für die Fischereiwissenschaften entschieden hast?
Ja, also als ich angefangen habe zu studieren und als ich mich entschlossen habe, in die Richtung zu gehen, ich meine, das war Anfang der 70er, Da muss ich natürlich sagen, ja, im Fernsehen lief Jacques Cousteau, war natürlich faszinierend. Außerdem hatte ich einen Hang zum Meer, hatte mir auch überlegt, eventuell, ja, vielleicht Schifffahrt, also Kapitän oder also Nautiker, in die Richtung zu gehen. Ich war bei der Bundeswehr, bei der Marine, also so die Richtung war schon mal so. Als ich dann aber nach dem Grundstudium aus Bochum mich nach Hamburg begeben habe, in die Hydrobiologie und Fischereiwissenschaft gekommen bin, da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass Fischerei ist ja eine schöne Sache, weil das ist was Angewandtes. Das hat einen ganz direkten Nutzen, wirtschaftlich, sozial. Und es hat mich dann interessiert, einfach die ja, Populationsdynamik von Fischen, von Fischbeständen und so weiter. Und ja, dadurch bin ich eigentlich da so ein bisschen da reingekommen in die Richtung. Naja, und in Hamburg, man konnte Hydrobiologie, Fischereiwissenschaft studieren. Dann bin ich ja, dann bin ich für 2 Jahre, muss ich sagen, mit meiner späteren Frau auch auf die Azoren zu kommen. Man hatte uns angeboten, so nach dem Diplom damals noch. Wir hatten noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, was machen wir eigentlich, wo können wir denn jetzt unterkommen. Dann bekamen wir das Angebot auf den Azoren in dem Institut. Dann haben wir gesagt, das ist doch auch mal eine ganz nette Sache. Haben das gemacht, 2,5 Jahre. Haben dann aber eben gemerkt, dass es doch weit weg ist, dass wir nicht so richtig jetzt ja, akademisch weiterkommen, da mit Promotion und so weiter. Ja, und dann bin ich mit durch etwas Zufall vielleicht am Alfred-Wegener-Institut gelandet. Und das war damals ja noch sehr jung. Da ist ja erst 80 gegründet, 83 habe ich mich da beworben und habe dann im Prinzip erstmal über, ja, das war mehr so Ökologie oder Ökomorphologie, über die ich da gearbeitet habe, aber habe auch gleichzeitig mit über Populationsdynamik, also Wachstum der Fische und so weiter gearbeitet. Ja, und dadurch bin ich da reingekommen. Und naja, und dann ergab sich eben die Gelegenheit, dass mein Chef und Doktorvater, Professor Hempel, Ende der 80er Jahre eben das Zentrum für marine Tropenökologie gegründet hat oder gründen wollte. 1991 ist es dann Realität geworden und habe ich mich eben da beworben und habe das dann eben gemacht, habe mich auf die Tropen konzentriert. Aber ich hatte vorher ja schon in der Zusammenarbeit mit Brasilien, mit den Tropen zu tun. Insofern war das jetzt nicht komplett neu oder so. Also das, und letzten Endes sind die Probleme, die wir im Ozean oder in der Fischerei bei den Fischbeständen haben, ja fast überall die gleichen.
Ja, man kann ja die Meere auch nicht eigentlich in bestimmte Teile abtrennen. Das machen wir ja eher einfach, weil es einfach ist.
Das machen wir nicht mehr. Früher hat man von 7 Meeren gesprochen, die man befahren kann, aber es ist im Prinzip ein Ozean. Es hängt eben alles zusammen. Ob über die thermosaline Zirkulation, also diesen großen, diese große Strömung sozusagen, die also das Wasser austauscht aus allen Meeren. Vom Atlantik über den Indischen Ozean bis in den Pazifik und in die Arktis und Antarktis. Also es hängt alles zusammen. Wir haben damals, das kann ich noch sagen, 85 bin ich das erste Mal in der Antarktis gewesen mit Polarstern. Da hatten wir auch Wissenschaftler dabei, die beispielsweise DDT und andere Stoffe im Wasser dort gefunden haben. Also, was wir in Europa, in Nordamerika machen, finden wir in der Antarktis wieder und umgekehrt, nicht? Was wir im Südatlantik machen, das kommt auch irgendwann in den Nordatlantik oder in die Arktis, nicht? Das Mikroplastik, was wir in der Arktis finden heute, das kommt ja nicht aus der Arktis, das kommt nicht nur aus Nordnorwegen oder so, sondern das kommt aus der gesamten Welt sozusagen.
Als Zwischeneinwurf, man muss sich das so vorstellen, dass es im Nordatlantik so eine Art Wasserfall gibt, der die ganzen Oberflächenwasser bis in die Tiefe bringt. Diese tiefen Wasser werden dann in die Südsee, um die Antarktis, dann in den Pazifik und kommen dann schlussendlich wieder an die Oberfläche. Das dauert mehrere tausend Jahre, bis dasselbe Wassertropfen wieder ungefähr an der gleichen Stelle ist.
Ja, das dauert teilweise wirklich sehr lange, aber teilweise geht es auch einigermaßen schnell in Jahren, weil es geht nicht alles nur immer in die ganz große Tiefe und dann wieder hochzukommen und nimmt den großen Weg über den Pazifik, sondern es gibt eben auch vieles, was ja in den mittleren Tiefen ausgetauscht wird. Also es ist das Strömungssystem ist ja durchaus kompliziert und der Austausch passiert durchaus kann in Jahrzehnten, Jahren oder Jahrzehnten passieren. Also es ist.
Wir machen nochmal einen ganz kurzen Sprung zurück. Du hattest ja auch eben angesprochen, dass du Fischereiwissenschaften studiert hast und auch sehr lange in dem Bereich gearbeitet und geforscht hast. Wie haben sich denn deiner Meinung nach die Fischereiwissenschaften als die Disziplin vielleicht über die Jahre verändert?
Also ich glaube, was sich wirklich über die Jahre verändert hat, ist, dass immer mehr, wir nennen das heute ja Ökosystemansatz im Fischereimanagement, dass also das gesamte Ökosystem immer mehr einbezogen wird. Dazu vielleicht auch zwei, drei Infos über die Geschichte sozusagen. In den 70er Jahren sind die Heringsbestände in der Nordsee sehr stark drastisch runtergegangen. Und da gab es ein Symposium vom ICES, vom Intergovernmental Commission for Exploration of the Sea, also Internationaler Rat für Meeresforschung hier mit Sitz in Kopenhagen. Damals war Hempel, der war damals Präsident. Und er hat dieses Symposium in die Richtung gebracht, dass man eben nicht nur auf die Heringe schauen darf, sondern man muss eben auch die anderen Arten mit einbeziehen und das ganze Ökosystem. Es war sozusagen der Anfang, etwas breiter ranzugehen. Und der nächste Schritt von NOAA, die haben dann das Large Marine Ecosystem Prinzip sozusagen erfunden oder entwickelt. Das heißt also, man guckt nicht auf kleine Ecken, man schaut sich an, welche größeren Gebiete, welche großen Gebiete funktionieren als große Einheit. Also die Nordsee ist zum Beispiel so ein Large Marine Ecosystem, aber zum Beispiel auch die Auftriebsgebiete vor Chile, Peru, vor Südwestafrika, hier Namibia, Angola, Südafrika. Und dass man eben diese Systeme als Gesamtheit anschaut und dann eben mit allen notwendigen Disziplinen auch erforscht. Das hat leider, es dauert natürlich, sowas einzuführen. Das ist erst seit den 90er Jahren wirklich so ein bisschen reingekommen. Aber heute ist eben dieser Ökosystemansatz in der Fischerei, der hat sich inzwischen wirklich etabliert. Und das ist schon ein sehr großer Unterschied zu dem, was ich sag mal während meiner Studienzeit als Fischereibiologie bezeichnet wurde. Da hat man sich die Fische angeguckt direkt, hat einzelne Arten untersucht und bewertet und die modelliert. Und das ist heute anders. Heute schaut man da wirklich auf das gesamte Ökosystem. Und das ist auch wichtig.
Du wurdest im Jahr 2023 in den Aufsichtsrat des IOI berufen. Welche Herausforderungen siehst du denn da als besonders relevant an?
Naja, also ich habe 20 Jahre beim IOI, bin 20 Jahre mit dem IOI zusammen. Wir haben ja, eine ganze Menge gemacht, auch an Kursen und naja, und als ich dann ja endgültig in die Rente gegangen bin, da meinten sie, naja, also wir wollen dich schon noch dabei haben, einfach weil ich eben doch eine ganze Menge Erfahrung habe, gerade auch in tropischen Ländern. Und da haben sie mich dann eben in den Aufsichtsrat gewählt. Das ist ein Rat, da sind eine Reihe von Leuten drin, die eben durch ihre Berufe, durch ihre Posten Erfahrung haben in der internationalen Zusammenarbeit, in der Bedeutung für Entwicklungsländer, tropische Länder, vor allen Dingen auch, da war zum Beispiel hier vom IOC, eine Generalsekretärin war da drin, oder ja, also es ist einfach, um die Programme des IOI, es sind momentan wirklich hauptsächlich Ausbildungsprogramme, um die eben vernünftig oder gut zu strukturieren und zu unterstützen. Die Kurse, die da gegeben werden, gehen hauptsächlich um Verwaltung, um Management. Und da geht es eben nicht nur um die Fischerei, aber eben auch um andere Dinge. Und ob Tourismus oder ja, eben neue Formen, Bioökonomie. Und das IOI hat sich eben zur Aufgabe gemacht, das den Leuten beizubringen, und hat ein großes Alumni-Netz inzwischen, Netzwerk von den Kursen, und diese Alumnis werden also ja, aufgefordert und unterstützt, Kurse zu geben, regional, lokal zum Teil, im Bereich, wie mache ich ein nachhaltiges Management. Und das sind, ja, und da ändern sich natürlich auch viele, da gibt es immer neue Herausforderungen, und da, ja, das sind so die wichtigsten Sachen da.
Du warst ja auch im Deutschen Ozeandekadenkomitee und dementsprechend auch am Anfang der Ozeandekade, vielleicht auch, wo noch ein bisschen mehr über diese Herausforderungen gesprochen wird oder welche Herausforderungen vielleicht auch ja eine besondere Daseinsberechtigung hat oder welche man überhaupt mit reinnehmen wollte. Und unser Plan war es ja jetzt so ein bisschen durch die ganzen Herausforderungen durchzugehen und wir hatten die Hoffnung, du kannst uns ja die ein oder andere Sache zu erzählen. Und wir starten jetzt auch einfach direkt mal mit der ersten Herausforderung, Verschmutzung des Ozeans. Also da denkt jeder vielleicht ja auch erstmal so an Plastik.
Ja, die meisten Leute denken jetzt wahrscheinlich erstmal an Plastik. Das ist eine Herausforderung, wirklich, weil die Plastikproduktion nimmt halt extrem zu. Es wird immer mehr. Und ja, es gibt natürlich ja, Einflüsse. Also es gibt natürlich viele Tiere im Wasser, die also dann Plastik aufnehmen. Man sieht dann die entsprechenden Bilder, ob Vögel oder Schildkröten, die Plastiktüten dann aufnehmen, weil sie denken, das ist irgendeine Qualle oder sowas. Dann haben wir das Mikroplastik, oder ja, da kommt die Fischerei auch so ein bisschen ins Spiel. Also es ist leider so, dass wenn die Netze verlieren oder Leinen oder sowas, dass das dann zu Boden sinkt, und ja, das ist natürlich alles dann nicht so sehr förderlich für das Ökosystem. Aber es gibt natürlich noch eine ganze Reihe andere. Die Nordsee war lange bekannt, gerade in den 70ern und auch in den 80ern noch, oder ja, jedenfalls während meiner Studienzeit, dass viele chemische Substanzen da reingegangen sind, über den Rhein, über Elbe und so. Das hat sich Gott sei Dank ziemlich gebessert, aber das heißt nicht, dass das jetzt alles null ist. Da ist immer noch, ja, in einigen Bereichen durchaus, vielleicht nicht gerade in der Nordsee, aber in vielen anderen Bereichen, geht immer noch vieles rein, ungeklärte Abwässer, was dann auch noch zur Eutrophierung, also zur Nährstoffanreicherung, beiträgt. Und das ist dann wiederum ein Problem, das hat Auswirkungen auf den Sauerstoffgehalt in diesen Gebieten, und dadurch werden ja, Gebiete, Ökosysteme, teilweise zumindest unbewohnbar für viele Tiere oder Pflanzen. Also die Verschmutzung ist noch, ja, ist es noch eben ein großes Problem. Und wie wir eben schon gesagt haben oder wie eben schon festgestellt haben, diese Verschmutzung ist in der Regel lokal verursacht, aber sie wird eben ausgebreitet durch die Meeresströmung, durch den Wassertransport. Und ja, wie man so schön sagt, weder Fische noch Verschmutzung halten sich an irgendwelche politischen Grenzen oder sowas. Das heißt also, wenn ein Land verschmutzt, dann haben die Nachbarländer oder andere Länder eben auch darunter zum Teil zu leiden. Und das ist natürlich ja, es ist schon ein ziemliches Problem immer noch. Also kann man schon sagen.
Hast du dafür auch ein lokales Beispiel in der Ostsee oder Nordsee?
Das Institut für Ostseeforschung Warnemünde, da kann man das sehr schön auch sehen. Die machen auch regelmäßig so ein Monitoring im mittleren und östlichen Bereich der Ostsee. Und da kann man sehr schön sehen, wie die Sauerstoffwerte also runtergehen und wie die Sauerstoffverteilung ist. Und das ist gerade in so einem ja, halbgeschlossenen System wie der Ostsee, was also Zuflüsse eben aus einer ganzen Reihe von Ländern hat und dann eben die ja, Düngemittel, Nährstoffe und sowas da eingeschwemmt werden. Da kann man das besonders sehen. Aber passiert eben auch in vielen anderen, gerade in Ästuaren, in Flussmündungsbereichen, wo das reingeht, wo Abfälle reingehen, dass die Sauerstoffverhältnisse da eben sehr schlecht sind. Und für viele Fische zum Beispiel, aber auch Garnelen oder so etwas, sind Flussmündungsgebiete, Ästuare, sind eben Aufzuchtgebiete. Da sollen oder wollen die Jungtiere hin, damit sie in Ruhe erstmal ein bisschen wachsen können und dann gehen sie wieder raus ins Meer. Das heißt also, wir verlieren durch diesen Eintrag von Verschmutzung in vielen Gebieten dann eben Aufwuchsgebiete für Tiere, die wir dann wiederum nutzen möchten eigentlich.
Ja, ich würde sagen, das ist die perfekte Überleitung auch zu der Herausforderung 2. Und zwar geht es nämlich darum, den Erhalt von Ökosystemen und Biodiversität in den Ozeanen.
Ja, das geht einher damit. Wenn wir die Ökosysteme erhalten wollen und wie gesagt, das sind auch die Ziele der jetzigen Forschungs- und Managementansätze, dass man eben die Ökosysteme als Ganzes betrachtet und die auch relativ groß ansetzt im Large Marine Ecosystem Konzept zum Beispiel. Und da ist man natürlich auch daran interessiert, dass die Biodiversität oder die Arten durchaus erhalten bleiben. Aber wir merken auch, dass in vielen Gebieten, in vielen Ökosystemen eben eine Änderung stattfindet in der Artenzusammensetzung. Und das ist ja zu einem Teil der Verschmutzung, aber viel auch der Klimaveränderung zuzuschreiben. Die Nordsee zum Beispiel, da waren früher die Kabeljaufänge recht gut, recht hoch. Aber heute wird wenig Kabeljau noch gefangen, nur vereinzelt, auch durch die Erwärmung, der Kabeljau immer weiter nach Norden abwandert und ja, zum Beispiel den Polardorsch auch verdrängt nach Norden. Ja, oder eben vielleicht sogar ums Nordkap rum Richtung Russland geht. Also, und gerade für die Norweger ist der Kabeljau natürlich ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor auch. Aber sie versuchen eben das wirklich gut zu managen und geben sich da schon, also das Management der Norweger ist da schon recht vorbildlich, muss man sagen.
Gerade bei dieser Herausforderung 2, klar geht es da auch viel um Fischerei, was jetzt eben auch gerade erzählt wurde von dir, Werner. Aber ich glaube auch dadurch, dass das Wort Biodiversitätskrise in den letzten Jahren auch öfter mal in den Medien vorkam, muss man vielleicht auch erwähnen, dass wir noch gar nicht alle Arten aus dem Ozean kennen und alle schützenswerten Arten vielleicht auch noch nicht so erforscht haben. Und dass das sicher auch in die Herausforderung mit reinspielt, dass der Ozean einfach schwerer zu erforschen ist als beispielsweise ein Wald, in dem ich einen Spaziergang machen kann. Da muss man eben bei dieser Herausforderung auch daran denken, wenn man denken soll, okay, wie soll wir das in das Ökosystem erhalten werden und die Biodiversität?
Sicher, jede Art hat eine bestimmte Funktion im Ökosystem und wir wissen noch nicht, wie jede Art wirklich, ja, welche Rolle es wirklich im Endeffekt spielt, ob die Rolle wirklich sehr bedeutend ist oder vielleicht eher ja, eine kleinere Nebenrolle ist und wie man das bewerten muss. Es ist natürlich, ja, wir haben natürlich schon auch in einigen Fällen die Erfahrung, wenn eine Art verschwindet, die muss gar nicht jetzt aussterben, sondern einfach abwandert in woanders hin oder sowas, übernehmen häufig andere Arten deren Platz. Aber das sind alles Sachen, ja, das weiß man nicht alles immer so von vornherein. Das kann man schlecht erfahren. Also da gehört halt eine Menge Arbeit dazu, eine Menge wissenschaftliche Arbeit. Und in einigen Fällen, leider gerade in den Tropen, wissen wir über viele Arten noch gar nichts. Ich meine, hier in der Nordsee kennen wir ja fast alle Arten und wissen auch, wie die leben und was die für Anforderungen haben oder so. Das ist schon sehr gut gemacht hier. Aber es gibt eben viele Bereiche, viele Regionen, da fehlen einfach diese grundlegenden Untersuchungen, Artenzusammensetzung, welche Arten gibt es und so weiter. Da wäre eigentlich noch viel zu tun, aber naja, das kostet alles eine Menge Geld, nicht?
Ja. Herausforderung Nummer 3 betrifft uns alle, geht nämlich um nachhaltige Ernährung und damit sind wir jeden Tag, kommen wir in Kontakt, wenn man so will. Aber was hat das Ganze mit dem Ozean zu tun?
Der Ozean gibt uns etwa 80, also offiziell nach FAO-Daten, 80 bis 90 Millionen Tonnen an Fischereiprodukten. Das ist eine ganze Menge. Das muss man leider sagen, da ist vieles noch nicht drin. Es gibt Untersuchungen von den Kanadiern hier, von Daniel Pauli und seiner Gruppe. Die haben also beispielsweise in Afrika, aber auch in anderen Ländern einfach mal, wie sie da hingefahren haben, geguckt, was wird eigentlich wirklich angelandet, was wird gemeldet und ja, haben festgestellt, dass also die eigentliche Menge an Fisch oder an Fischereiprodukten, die wir aus dem Meer, aus dem Ozean holen, liegt wahrscheinlich so bei 120 Millionen Tonnen. Wenn man das vergleicht und dazu kommt dann noch die Aquakultur, auch die Süßwasser-Aquakultur, sodass wir insgesamt da auf ungefähr 200 Millionen Tonnen an aquatischen Produkten kommen jedes Jahr. Wenn man jetzt nur auf den Ozean schaut, wie gesagt, diese 120 vielleicht Millionen Tonnen, wenn man sich den Handel anguckt, Welthandel an tierischem Eiweiß, dann stellen Fische oder aquatische Produkte, sage ich hier jetzt mal, weil da auch die Muscheln oder Krebse, Garnelen und sowas mit eingerechnet sind, dann stellen die etwa 50% des Warenwertes. Das ist genauso viel eben wie Rinder, Schweine, Hühner zusammen. Das ist eine Riesenmenge. Und es gibt eben Länder, gerade ja, in den Südsee oder also Inseln, aber auch in Europa hier, Spanien, Portugal oder andere, die sehr auf Fischereiprodukte, auf Fisch in ihrem Konsum angewiesen sind. Und insofern müssen wir eben gucken, ja, dass wir diese Fischerei nachhaltig betreiben. Was in vielen Fällen passiert, Natürlich gibt es Überfischung, aber es gibt auch durchaus Untersuchungen da, die eben zeigen, dass, ich sage jetzt mal ein Beispiel, gerade so große Fischbestände wie Hering oder Makrele oder der Alaska Pollock, der also in die Fischstäbchen geht und so, dass die eigentlich ganz, ganz stabil sind, die sind ganz, ganz gut in ihrem Status. Aber es gibt natürlich gerade kleine Bestände, die, hier komme ich schon wieder auf die Tropen, die an den tropischen Küsten vorhanden sind, wo es eben Fischbestände gibt, Fischarten, die relativ kleine Bestände von ein paar Tonnen sozusagen oder 100 Tonnen oder sowas haben, dass die, und über die wissen wir nicht viel, dass die häufig überfischt sind. Also die Überfischung ist schon ein großes Problem. Aber wie gesagt, das sind regionale Probleme häufig. Und da müssen wir eben wirklich weiterhin dran arbeiten. Und das ja, haben wir eben am ZMT auch versucht, da eben ja, auch die Fischer eben so zu unterrichten, dass sie wissen, was, warum und wieso da eigentlich Regeln aufgestellt werden und was da passiert. Also die Fischer merken zum Teil eben, das haben wir mal gehabt im Senegal, da hatten wir so einen Workshop gemacht, so eine Sommerschule, haben da eine Fischergemeinschaft besucht und hatten die dann auch mal gefragt, ja, wie ist das denn eigentlich so und habt ihr eigentlich Veränderungen gemerkt? Ja, haben wir. Die Farbe hat sich geändert, die Farbe vom Wasser und dies oder jenes. Wir haben dann also ein paar Sachen aufgezählt, aber sie verstehen natürlich nicht so richtig gleich, ja, was ist denn da passiert und warum ist das so, nicht? Und versuchen natürlich, ja, die versuchen in der Regel Fische rauszuholen, so viel wie es geht, weil letzten Endes sie wollen ja überleben, die müssen ihre Familie ernähren. Also und sie haben häufig eben auch keine Alternative zu dem, was sie da machen, zu der Fischerei. Ja, man kann das den Leuten nicht irgendwie vorwerfen, aber es gibt eben eine Menge, ja, da gibt es noch eine Menge zu tun. Eben nicht nur im biologischen Teil, sondern eben auch im im sozialen Bereich, im ökonomischen Bereich. Also die Leute brauchen Arbeit, um zu überleben und damit ja, muss man auch in dem Bereich was tun. Und das ist eigentlich die Herausforderung heute bei im Management, bei den Managementsystemen. Aber das ist das, was die neuen Ansätze auch irgendwo mit im Repertoire haben.
Brauchen wir denn in Europa Fischeiweiße in unserer Ernährung? Ist das überhaupt notwendig?
Für mich immer noch eines der gesündesten Nahrungsmittel, Eiweißprodukte. Es ist einfach, gibt auch eine Empfehlung von der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Ja, esst einmal die Woche Fisch. Und weil es ist eben alles möglich. Es ist ein sehr gesundes Essen. Und naja, das ist so ähnlich. Also da kommen wir in so ideologische Fragen eigentlich meines Erachtens rein, nicht? Müssen wir alle vegan essen oder vegetarisch oder so? Aber selbst wenn ich mich nur von Pflanzen ernähre, was nicht unbedingt unserer Physiologie entspricht, wer soll das alles produzieren? Nicht? Und die Produktion der Meeresalgen, ja, die Fische leben ja von der Produktion der Meeresalgen, die werden wir nicht nutzen können. Also das ist eine ideologische Frage auch so ein bisschen und da bin ich natürlich nicht so. Ja, aber wir müssen eben das in Maßen tun, wie mit allem. Das ist wie mit allem. Man sollte es in Maßen tun. Man darf auch weiterhin Fisch essen. Also es ist ja nicht so, dass das, was da rausgeholt wird, jetzt insgesamt den Fischbestand gefährdet. Also wir haben den, ja, Ich weiß nicht, ob wir in die Grundlagen der Fischereibiologie hier gehen wollen, aber die Fische produzieren mehr, je weniger es da sind und je besser sie dann eben die Nahrungsquellen nutzen können. Also die Fischproduktion ist schon relativ konstant über die letzten Jahre. Es wechselt zwischen den Arten, das ist richtig, aber es ist, also wir können das durchaus mit gutem Gewissen nutzen. Aber wir sollten auch darauf achten, was ist es denn für ein Fisch, den wir essen? Ja, ist er nachhaltig bewirtschaftet? Und da gibt es natürlich Unterschiede. Der MSC, der Marine Stewardship Council, hat da durchaus eine vernünftige Grundlage. Gibt viel Kritik daran, das ist richtig, aber es ist ja schon eine vernünftige Grundlage erstmal, um zu bewerten, was darf ich essen, was nicht, oder wovon sollte ich die Finger lassen. Ich denke, der norwegische Kabeljau ist nachhaltig bewirtschaftet von den Norwegern, also da kann man essen, Hering genauso. Alaska Pollock hier von den Fischstäbchen oder was auch immer. Also es gibt eben, das kann man durchaus alles mit ruhigem Gewissen essen.
Das ist doch eine gute Nachricht. Und sonst kann man auch immer schauen, ob es lokal in eurer Region Fischer gibt, die das vielleicht auf dem Markt verkaufen oder von der Hand. Und anstatt also den Fisch lieber da zu kaufen als vielleicht im Supermarkt, wo gegebenenfalls nicht sicher ist, in welcher Region der Welt der Fisch herkommt und bis zu eurem Supermarkt hintransportiert wurde.
Man kann den Fischhändler ja einfach mal fragen, wo hast du den Fisch jetzt her? Wo kommt der her? Und da kann ich auch eine gute, also es gibt ja in Deutschland, auch wenn wir keine wahnsinnig große Fischerei mehr haben, gibt es ja noch das Thüneninstitut für Seefischerei. Und die haben auf ihrer Webseite eine Informationstabelle sozusagen oder eine Information über den Zustand der Fischarten, die in Deutschland vermarktet werden. Da kann ich also nachschauen, Kabeljau, und dann steht da, ja, ist alles gut. Einzelne Thunarten, aber dann eben auch andere ja, sind gefährdet oder wie auch immer. Also das kann man da nachlesen und das ist eine, muss ich sagen, eine seriöse Quelle, die beruht auf wissenschaftlichen Daten, die dort gesammelt werden.
Ja, dann würde ich doch sagen, verlinken wir die doch auf jeden Fall unter diesem Podcast, damit alle HörerInnen eine Chance haben, darauf zu klicken, um allen auch was an die Hand zu geben nach dem Gespräch. Es sind ja alles auch globale Herausforderungen und die Ozeandekade ist ja auch eine globale Ozeandekade. Und vielleicht, um mal ein bisschen zur nächsten Herausforderung überzuleiten, da geht es eben, also gerade haben wir schon ganz viel über wirtschaftliche Aspekte geredet, aber da geht es eben auch um eine faire maritime Wirtschaft. Da spielen solche Aspekte dann sicher auch mit rein, oder?
Also, wie gesagt, die Fischerei oder die ganze Ökosystemmanagement kann man eigentlich nicht von der Wirtschaft trennen. Das gehört zusammen. Man muss das eben zusammenlegen. Sie sind hier einzeln aufgeführt, natürlich, ja, aber sie sind letzten Endes Teil des Ganzen. Man muss Wirtschaft, also die soziale Gesellschaft, man muss die Ökosystem, man muss alles zusammennehmen und holistisch angehen, holistisch betrachten, um eben wirklich was eine zukunftsfähige ja, Strategie entwickeln zu können.
Der Leitsatz dazu heißt, wir wollen Wissen aufbauen, Innovationen stärken und Lösungen entwickeln, um eine faire und nachhaltige Entwicklung der maritimen Wirtschaft unter den Änderungen ökologischen, sozialen und klimatischen Bedingungen zu fördern. Ich finde, das hat sehr schön zusammengefasst. Weiter geht's. Herausforderung Nummer 5 ist Ozean und Klimawandel. Zwei sehr große Themen.
Da kann man eine ganze Vorlesungsreihe drüber halten. Naja, der Ozean ist eben ein sehr wichtiger Sauerstoffproduzent. Mehr als 50% des Sauerstoffs, den wir sozusagen in der Atmosphäre haben und den wir brauchen, kommt vom Ozean. Da im Gegenzug.
Man denkt immer an Bäume, aber es sind auch kleine Mikroalgen, die in den Ozean sind, die genauso viel Sauerstoff produzieren. Also jeder zweite Atemzug, den wir atmen, ist im Endeffekt vom Ozean produziert.
Dann wird natürlich sehr viel Kohlendioxid, das was wir ausatmen oder produzieren, wird vom Ozean aufgenommen. Es ist eben also Gasaustausch, Atmosphäre, Wasser. Und ein ganz wichtiger Punkt auch, den der Ozean für uns leistet, ist eben Aufnahme von Wärme. Das heißt, vieles von Ein großer Teil der Abwärme, die wir produzieren, wird vom Ozean aufgenommen. Deshalb wird der Ozean eben wärmer. Deshalb steigt die Temperatur im Ozean. Und das ist natürlich, also wie gesagt, ich hatte von einer Kollegin aus dem Heräon hier aus Geesthacht neulich vor einiger Zeit schon mal gehört, so ein Statement, dass wenn der Ozean die Wärme nicht aufnehmen würde, wir bin mir nicht ganz sicher, jetzt 10, 15 Grad wärmer es hätten auf der Erde. Das wäre eine Katastrophe. Also der Ozean hilft uns bei diesen Sachen natürlich ungemein. Puffert also diesen Klimawandel ab. Aber das geht natürlich auf Kosten oder zu Lasten, muss man sagen, der Ökosysteme, denn der Sauerstoffgehalt durch den hohen CO2-Eintrag nimmt der Sauerstoff ab. Wir haben andere biochemische Kreisläufe und so weiter. Also das verändert einiges auch im Wasser. Und dadurch ja, verändern sich die Ökosysteme großräumig. Und da haben wir eben, hatte ich vorhin kurz angedeutet, da haben wir dann eben auch die Abwanderung von Arten. Der Kabeljau ist aus der Nordsee verschwunden. Ich habe ja im Südostatlantik lange gearbeitet. Die Sardinen sind dort aus Namibia weitgehend verschwunden, kommen nicht zurück. Sie sind weiter nach Süden gewandert, um die südafrikanische Spitze rum. Dort gibt es noch ganz gute Sardinenbestände, einigermaßen jedenfalls. Aber ja, sie sind eben aus den ursprünglichen Verbreitungsgebieten ausgewandert. Fische können das gut. Bei Benthos ist das ein bisschen ein Problem. Nicht? Die können nicht so schnell wandern. Und wenn es dann zu schnell geht, die Änderung, dann ja.
Ja, ein Fisch ist deutlich schneller als eine Seegurke.
Zum Beispiel, und es gibt ja auch einfach Arten, die nicht mobil sind, da muss man ja auch dran denken. Die haben da einen gewissen Toleranzbereich, aber.
Ja. Aber die Bentische oder so, die machen das dann häufig über ihre Nachkommen. Das heißt also, wenn dann sie Eier legen, Larven, die werden dann häufig in andere Regionen verdriftet und dort können sie sich dann wieder ansiedeln, sodass sie, also sie sterben nicht alle gleich aus. Also es gibt, also durch solche Sachen, ja, auch Temperaturänderungen oder Sauerstoff sterben die Arten nicht gleich aus, aber sie wandern eben in andere Ecken.
Ja, und was man bei Artenwanderungen ja auch bedenken muss, nur wenn man das nicht so oft gehört hat, ist klar, man hört dann irgendwie immer, die Art wandert von Ort A nach Ort B, aber an Ort B gibt es ja schon ein bestehendes Ökosystem mit Arten und die sich vielleicht nicht miteinander vertragen und wo die Art, die eben gewandert ist, einen deutlichen Einfluss haben kann. Genau, das ist uns vielleicht klar. Ich sage das nur nochmal für die HörerInnen, dass das jetzt so klingt. Okay, cool, die Art überlebt ja, aber es ist so funktioniert es eben nicht.
Sie verdrängt natürlich andere, natürlich, aber die dann auch wiederum eventuell abwandern. Naja, also wir reden ja von invasiven Arten. Diese invasiven Arten sind nicht nur durch den Menschen von einem Platz zum nächsten gebracht worden. Ich meine, also viele in den, wenn ich mir nur überlege, ich meine, ich war in Brasilien, ich war in Indien oder so, wenn man sich nur überlegt, Ananas ist ursprünglich, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, eine Pflanze, die in Südamerika vorgekommen ist oder entstanden ist. Mangos sind in Indien, glaube ich. Ja, weil die Kolonialmächte haben also ganz munter alle möglichen Bäume, Pflanzen und so weiter hin und her geschoben, sodass wir heute auch in Brasilien sehr gute Ananas haben. Wir haben in oder sehr gute Mangos haben. In Indien haben wir Ananas. Nein, das sind natürlich so die klassischen Beispiele für invasive Arten, also wie das hin und her gebracht wird. Aber oder durch Schiffstransport, durch das Ballastwasser, wo ja auch viele Arten hin und her geschoben, hin und her gebracht werden. Das ist natürlich, ja, das sind natürlich so die klassischen Beispiele dafür. Aber durch den Klimawandel haben wir auch praktisch eine Verschiebung der Artenverbreitung und damit ja praktisch invasive Arten in Gebieten, wo sie dann eben die Einheimischen oder die bisher vorkommenden ja, vertreiben oder konkurrieren mit denen. Ja, die Welt ist komplex. Ist einfach. Ja, wenn man an einer kleinen Schraube dreht, dann ja, verändert sich ja wahrscheinlich was ganz woanders.
Ja, ich würde sagen, wir springen da einfach mal kurz hin und dann kommen wir wieder zurück. Genau, das globale Ozeanbeobachtungssystem. Ich stelle mir das immer so vor, wie wir den Wetterbericht angucken können, wie regnet es in 2 Stunden oder nicht. Das ist ja so ein bisschen das Ziel von der Herausforderung Nummer 7. Eigentlich ein sehr wunderbarer, aber aufwendiger Ansatz.
Ist sehr aufwendig, bei der Meteorologie, bei den meteorologischen Daten haben wir, sagen wir mal, den Vorteil, dass dort die Wirtschaft dahinter steckt, zum Beispiel die Luftfahrt, die braucht sowas. Inzwischen auch die Landwirtschaft, die brauchen ja auch gute Wettervorhersagen. Im Ozean ist das noch nicht ganz so, ist wirtschaftlich nicht ganz so wichtig, deshalb eher. Also da müssen wir noch, ja, ist wissenschaftlich natürlich extrem wichtig, um Vorhersagen machen zu können. Und es gibt ja schon eine ganze Menge an Bojen, Sonden, die also im Meer rumschwimmen. Aber das sind meistens physikalische, das heißt Temperatur, Salzgehalt. Inzwischen fangen sie an, auch chemische Parameter zu messen und zum Teil biologische. Also es geht langsam voran, aber man könnte vielleicht sagen, einfach zu langsam. Wir müssen da schneller werden, wir müssen da durchaus noch mehr tun. Denn die Satelliten, die wir nutzen können, schauen eben nur in die Oberfläche, in die oberen, ja, vielleicht ein paar Meter oder so. Und das reicht nicht für wirklich Vorhersagen, für alle Vorhersagen, die wir.
Der Ozean ist im Durchschnitt 4 Kilometer tief und viele kennen vielleicht auch den Marianengraben bis zu 11 Kilometer tief. Das ist ein enormes Volumen, das wir uns vielleicht manchmal nicht so ganz vorstellen können.
Ja, wir sehen immer nur die Oberfläche, wir gucken nicht so richtig rein in das stimmt. Ja,
Also in Herausforderung 8 ist es das Ziel, einen digitalen Zwilling des Ozeans zu reproduzieren. Vielleicht hilft das uns ja in der Zukunft, also dass wir uns das vorstellen können.
ist natürlich ja, also das sehe ich vor allen Dingen auch als eine Möglichkeit, den Menschen das eher näher zu bringen. Was funktioniert da eigentlich oder wie läuft das da eigentlich im Ozean? Und wenn sie dann also noch da irgendwo an Knöpfen drehen können, sage ich mal, oder da vielleicht hier oder da mal so anklicken können, und da was dann wäre das natürlich toll, einfach für die Menschen zu verstehen, was was bedeutet der Ozean für uns? Das ist ja das Ziel auch der Ozeandekade, klarzumachen, wie wichtig ist der Ozean für uns. Nicht? Deshalb hatten wir im ODK oder haben im ODK ja auch diese verschiedenen Arbeitsgruppen. Und teilweise ging das eben um ja, Gesellschaft und Ausbildung, also hier Schulen und so weiter. Ja, diese Sachen in die Schulen, in die Gesellschaft reinzubringen und den Menschen wirklich klarzumachen, Leute, der Ozean ist nicht irgendwo da hinten. Selbst wenn ich in Oberbayern wohne, der Ozean geht mich was an. Der Ozean ist wichtig für mich. Nicht? Das, sonst, ich meine, genauso wie man vielleicht in Bremen oder in, naja, weiß nicht, in Helsinki, in Stockholm vielleicht noch, aber in Helsinki, weiß ich nicht, vielleicht sich sagt, naja, was interessieren mich die Berge da hinten? Die sind da, sind hoch und so. Aber ich meine, ja. In den Alpen haben wir das Problem, dass die Gletscher verschwinden. Nicht? Das ist auch ein Problem. Oder dass die und dass die Baumgrenze geht langsam nach oben, weil oben ja, weil es wärmer wird und so weiter. Also das sind alles so Sachen. Ja, das hängt und das hängt letzten Endes auch mit dem Ozean vielleicht ein bisschen zusammen. Nicht? Dass der Ozean eben, der Ozean nimmt schon eine ganze Menge auf. Wenn er weniger Wärme aufnehmen würde, dann wäre das in den Alpen noch schlimmer.
Ein digitaler Zwilling könnte nämlich, wie in Herausforderung 7 ja beschrieben, könnte das den Menschen ja näher bringen, dadurch, dass sie näher dran wären. Genau, und ein globales Ozeanbeobachtungssystem würde ja auch Informationen für uns bringen, die wir vielleicht ja auch brauchen, wir, die nah an dem Ozean oder an dem Meer dran wohnen. Und darum geht es ja zum Beispiel auch bei Herausforderung 6, die haben wir nämlich vorhin übersprungen, Widerstandskraft gegen Gefahren. Vielleicht magst du da noch ein paar Worte zu sagen.
Das ist natürlich eine Geschichte, die auch, naja, also wir haben durch Tsunamis und so weiter, haben wir natürlich gelernt, wie wichtig zum Beispiel Küstenökosysteme sind, Korallenriffe, Mangrovenwälder, um eben Gefahren sozusagen zu, ich sag mal, zu minimieren, nicht komplett abzublocken. Das, aber, ja, und ja, es kommt jetzt darauf an, welche Gefahren man jetzt da rausholt. Ich würde jetzt erstmal auf diese Küstenökosysteme gehen. Theoretisch können wir natürlich auch die Gefahren durch zu starke Wetterschwankungen, ob es jetzt Hurricanes oder sonst was sind, sehen. Und da brauchen wir natürlich gute ja, Beobachtungssysteme, gute Daten. Und da eben, aber die Widerstandskraft, die können wir eben erhalten, wenn wir einigermaßen gesunde Ökosysteme in diesen Bereichen haben, wie Korallenriffe, die eben viel dann abhalten. Leider sind viele Korallenriffe durch, ja, auch durch menschlichen, durch Abbau, direkten Abbau jetzt vom Kalk und so weiter oder durch andere Ereignisse sind einfach kaputt gemacht worden. Da kommt natürlich dann die Temperatur auch dazu, der Klimawandel, der also Korallenriffe zerstört, aber eben an der Küste selbst auch dann die, ja, die Mangrovenwälder, die abgeholzt worden sind und eben so etwas, die da eben ja, die Gefahren oder die Ursachen dann zumindest reduzieren können, die durch solche Sachen geschehen können. Durch Tsunamis beispielsweise, aber Tsunamis sind ja nicht das Einzige.
Aber das finde ich super spannend, dass du bei dem Punkt Herausforderungen Widerstandskraft gegen Gefahren als erstes über die Ökosysteme des Meeres redest und nicht über zum Beispiel Frühwarnsysteme oder menschgemachten Küstenschutz. Weil tatsächlich ist das ja sowas wie meergemachter Küstenschutz, den ganz viele einfach nicht so sehen, weil sie es vielleicht nicht wissen, dass ein Korallenriff, das vor der Küste liegt, auch schützen kann.
Also es geht natürlich um beides. Das eine ist die Vorhersage. Das heißt also, wobei jetzt, ich sage ja jetzt Tsunamis, die Meteorologen haben das ja einigermaßen im Griff, auch die Geophysiker, die dann also, wenn es Seebeben gibt hier oder so etwas, die dann also ja durchaus schon relativ früh auch relativ gute Vorwarnsysteme haben. Aber die Warnsysteme können das ja nicht verhindern oder die können ja die Folgen nicht wirklich verhindern, außer dass sie natürlich ja, den Menschen sagen, da kommt eine Welle, geht mal ein paar Meter höher.
Die nächste Herausforderung, ich glaube, bei Herausforderung 9 sind wir jetzt, ist ja eben auch Fähigkeiten, Technologien für alle. Also dieser Zusatz für alle steht da auch ganz klar bei. Was soll das genau sein? Sind das unter anderem solche Frühwarnsysteme oder eben auch Systeme zur Ozeanbeobachtung, wo wir auch schon vorher drüber gesprochen haben?
Nicht nur die Frühwarnsysteme, sondern insgesamt. Das ist auch die IOC hat eine, habe ich auch mit dran gearbeitet hier, hat eine Strategie für Kapazitätsbildung rausgegeben. Da ist im letzten Nee, vorletzten Jahr, glaube ich, 2023, ist eine Überarbeitung passiert, haben wir das überarbeitet und ist auch angenommen worden. Und da ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt Technologietransfer. Das heißt also, dass auch Staaten, Länder, die nicht so weit entwickelt sind in ihrer Technik, in ihrer ganzen Infrastruktur, dass die Möglichkeiten haben, auf solche ja, neuen Techniken zuzugreifen, dass man ihnen die zur Verfügung stellt oder dass man, und das kann man meistens machen, ist ja relativ teuer auch, wenn man Kooperationsprojekte macht, zum Beispiel. Auf jeden Fall, dass diese Länder sozusagen auch diese Technologien bekommen können.
Also es geht viel um, im Englischen heißt es Capacity Development. Das geht einfach darum, dass wir unsere Kompetenzen an alle Leute weitergeben, damit alle gleichermaßen auch zum Schutz der Ozeane beitragen können.
Ja, dass sie nämlich auch, denn wir brauchen, wenn wir solche Beobachtungssysteme haben, müssen wir auch bestimmte Standards haben, was die Qualität der Daten angeht. So, und das, da sind viele Länder, muss man leider sagen, noch nicht unbedingt in der Lage dazu. Das heißt also, wir brauchen diese Länder nicht nur, dass sie solche Geräte da irgendwo hinstellen, sondern wir brauchen diese Länder auch wegen der wegen der Fachkräfte, die dann von diesen Ländern auch finanziert bereitgestellt werden, die sozusagen dann zu diesen Beobachtungssystemen beitragen können. Technisch und ja, inhaltlich, also ne, technisch und auch eben die Fachkräfte dann dazu haben.
Ja, und das bringt uns zur Herausforderung Nummer 10, die für mich eigentlich alles verbindet. Und zwar heißt die Mensch und Ozean. Und da geht es generell um die vielfältigen ökologischen und ökonomischen Leistungen, die den Ozean für das menschliche Wohlergehen wichtig sind.
Ja, ich glaube, ich habe einiges schon genannt. Nicht? Ob Ernährung, ob Umwelt hier, Klima, das gehört eben zusammen. Also, und der Mensch hängt eben vom Ozean wirklich in vielerlei Hinsicht ab. Nicht? Und deshalb sind diese Ziele, die da sind, sauberer Ozean, gesunder, widerstandsfähiger, produktiver und so weiter. Zugänglicher Ozean, ja, jeder sollte irgendwie Zugang haben auch und sollte Möglichkeiten haben, da inspirierender Ozean, das geht dann, naja, wir haben auch viel Tourismus natürlich und nein, das, also insofern ja, wir hängen vom Ozean ab und wir müssen uns damit nicht abfinden, sondern wir müssen daran arbeiten, dass der Ozean weiterhin für uns da ist.
Ja, und ich glaube, das ist heute im Gespräch auch besonders deutlich geworden, dass der Mensch sich nicht loslösen kann von eben diesen Herausforderungen und vom Meer oder dem Ozean selbst und sich auch nicht aus der Verantwortung ziehen kann. Hoffe ich jedenfalls. Danke dir, Werner. Wir sind mit den Herausforderungen durch. Wir haben doch sehr intensiv über alle gesprochen, aber es ist vielleicht auch notwendig gewesen. Wir wollten dich am Ende noch fragen, ob du Lust hast, Tipps zu teilen, wie sich ozeanbegeisterte Personen mehr einbringen können, sei es zur Ozeandekade oder generell. Vielleicht hast du ja ein, zwei oder drei.
Also aus der Zeit, in der ich dabei war bei der Dekan, beim Komitee, kann ich natürlich sagen, es gibt, also der beste Weg ist, ja, entweder man, also erstmal gibt es ja die Webseite, da stehen auch die Mitglieder drin. Und je nachdem, wie, ja, wie gut man jetzt mit dem Ganzen vertraut ist, jetzt hier mit den Instituten oder sonst wo. Man kann natürlich jeden Einzelnen direkt anschreiben. Das ist mit Sicherheit kein Problem. Aber man kann auch über die Webseite eben sich bei der Ulrike anmelden und sagen, wir hätten Interesse, irgendwie was zu machen. Und dann wird man eventuell weitergeleitet. Es gibt ein Netzwerk. Das ODK hat ein Netzwerk geschaffen, in dem man Mitglied werden kann. Da sind Firmen drin, da sind, also ich weiß zumindest von einer Schule, sind aber auch andere. Ja, ich habe jetzt keinen, jetzt da noch nicht nachgeguckt, genau wer jetzt heute gerade da Mitglied ist. Aber da sind halt sehr viele schon registriert in diesem Netzwerk und die bekommen regelmäßig Informationen. Schulen können zum Beispiel auch Informationen bekommen über Material, was sie in der Lehre im Unterricht verwenden könnten. Es gibt da so kleine, ich hätte jetzt fast gesagt Baukästen, so kleine ja, Kästen, wo Material drin ist für den Unterricht, für die Unterrichtsgestaltung und so weiter. Also ich würde da einfach nur sagen, wendet euch, guckt euch die Webseite an, klickt, guckt da mal ein bisschen durch und seht, was in diesem Netzwerk passiert und was beispielsweise da auch ja, verlinkt ist jetzt an anderen Organisationen oder sowas, die im Bereich Ozean, ja, Unterricht schon aktiv sind.
Ja, super. Vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch, Werner. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit dir über diese 10 Herausforderungen reden konnten.
Ja, bitteschön.
Und vielen Dank, dass ihr auch zugehört habt. Wellenbrecher gibt es alle 2 Wochen und überall da, wo es Podcasts gibt. Und es gibt es auch auf Instagram und auch YouTube. Schaut da gerne vorbei und lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr die Folge fandet. Außerdem könnt ihr auch Laura und Werner treffen und denen auch persönlich Fragen stellen, wenn ihr bei unserem Coffee Break teilnehmt. Der findet am 31. Januar um 13 Uhr statt. Die Zoom-Login-Details bekommt ihr, wenn ihr unserer LinkedIn-Seite beitretet, in unserem iCOP-Dach-E-Mail-Verteiler seid oder auf Instagram. Bis bald!
Wellenbrecher ist eine Initiative von iCOP Dach und wird produziert von Annabel von Jakowski, Eva Räufer und Josefa Bayer. Recherche: Josefa Bayer. Moderation: Eva Räufer, Annabel von Jakowski. Schnitt: Eva Räuf. Grafikdesign: Spaghetti Shark. Ton: Florentin Seifert. Management: Annabel von Jakowski.